und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale, alle vier Wochen mit Markus Hörster
und Christian Cordes.
Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 99, volljährig mit 26. Ja, Episode 99. Christian, hättest du das gedacht, dass wir irgendwann der 100 nahe sein werden?
Das nächste Mal gibt es einen Lorbeerkranz. Was kriegt man dann immer? Ist so eine goldene Plakette oder Wanderpokal. Das Digitale hört ja nicht auf. Und gerade gestern war ja wieder ein riesengroßer Hype im Netz. Und das Netz ist heute immer noch voll. Also wenn ihr zufällig mal YouTube aufgemacht habt, werdet ihr sehen, dass ihr ganz viele Videos angezeigt bekommt über neues Obst oder die gute Firma Apple.
Genau, es stand mal wieder ein wichtiges Event im Technikjahr an, die WWDC, also WWDC auf Deutsch gesprochen, die Apple-Entwicklerkonferenz. Traditionell am Firmenhauptsitz in Cupertino in Kalifornien fand das Ganze statt. Und es war wieder eine Präsentation, wie sie das in der Corona-Zeit eigentlich eingeführt haben, ne, mit so einer Videopräsentation. Es gibt nicht mehr diese großen Shows, wie man das von früher kennt. Steve Jobs auf der dunklen Bühne mit diesem großen Display im Hintergrund und so weiter und so fort. Demos, sondern das ist vorher alles gefilmt und die drücken quasi nur auf Play und spielen so ein sehr aufwendig gestaltetes Video ab.
Ja, das hat mehr so Kinocharakter mittlerweile, das finde ich auch. Aber was ich auch sehr bemerkenswert finde, seitdem die das eingeführt haben, gerade jetzt bei dieser Keynote ist mir aufgefallen, wie viel unterschiedliche Gesichter praktisch da zu Wort kamen. Also es ist ja nicht nur Tim Cook beziehungsweise Craig Federighi, sondern es sind ja ganz, ganz viele andere Leute, die man vielleicht auch nicht so kennt, die in der zweiten, dritten, vierten Reihe des Managements stehen, die halt zu den Produkten halt was gesagt haben und es dann mal vorgestellt haben. Das war früher weniger, da war es mehr so auf 4-5 Leute fokussiert und ich fand es diesmal sehr, sehr breit. Mhm. Ich fand auch diese Anspielung am Anfang mit dem Rennwagenfahren auf dem Dach.
Genau, die haben so eine Formel-1-Strecke quasi auf diesem UFO-förmigen Apple Park genau angebracht. Ja.
Genau, und das war dann so die Überleitung zu dem neuen, ich glaube, das ist ein Film.
Film mit Brad Pitt in der Hauptrolle. Apple TV produziert den, genau.
Genau, und das fand ich schon sehr lustig. Sie haben es nachher auch noch im zweiten Teil aufgegriffen mit diesem Elektro-Kart, wo Federighi dann durch den Park selber gefahren ist und dann von dieser Fahrradfahrerin überholt worden. Also es war schon lustig und es hatte auch so ein Stück eigenen Sarkasmus mit drin.
Ja, und der Craig Federighi, der hat ja so ein besonderes Äußeres auch. Ne? Ja. Der hat immer so schwarz gefärbte Augenbrauen. Ich unterstelle ihm, dass die gefärbt sind und so einen grauen Haarschopf. Und er hat sich dann den Formel-1-Helm abgesetzt und dann war der Haarschopf bestimmt doppelt so groß wie normalerweise. Also könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Ich habe das Ganze auf meinem Apple TV angeguckt. Da muss ich allerdings sagen, der Stream von Apple direkt war nicht so stabil wie bei YouTube. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen komisch. Ne?
Zu viele Leute haben es gleichzeitig
zu viel
geguckt.
Zu großes Interesse. Aber es gab auf jeden Fall einiges Neues und ja, unser Sendungstitel volljährig mit 26 hat ja mit einer der größten Neuerungen zu tun. Denn die Versionsnummern der ganzen Betriebssysteme, also iOS, iPadOS, wie heißt das, tvOS, watchOS, die werden alle auf die 26 gebracht, weil im kommenden Jahr ist ja das Jahr 2026 und im Herbst werden die ersten Betriebssysteme dann ausgeliefert aus dieser neuen Versionsreihe und deswegen jetzt dieses neue Namensschema.
Sie werden eigentlich dieses Jahr schon ausgeliefert, war ja im September quasi das große Release.
Genau, im Herbst diesen Jahres.
Genau, und man hat gesagt, da sie in 26 noch Bestand haben und ja auch ein Großteil neuer Hardware in 26, wie auch natürlich ein Teil in 25, wir wissen, wir kriegen neue iPhones im Herbst, kommen wird, hat man sich ja auf eine fortlaufende Zahl geeinigt. Eigentlich haben wir aktuell 18 bei iOS und springen jetzt 8 Nummern, also zahlenmäßig halt weiter. Ja. Das ist schon ein großer Sprung. Und auf der anderen Seite aber eine praktische Angleichung, weil WatchOS war zuletzt, glaube ich, bei 10 bei der Version und VisionOS ist noch bei Version 2 gewesen und jetzt hat man es quasi vereinheitlicht.
Ja, ich finde es auch irgendwie logischer irgendwie als Konsument. Ne? Da kann man irgendwie dann sehen, in welchem Jahr das veröffentlicht wurde. Ja. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Ja, das ist auf jeden Fall eine wichtige Neuerung und die neue Designsprache. Da ist Apple ja immer ganz weit vorne, weil viele ja auch aus dem Designbereich gerne Apple-Produkte verwenden. Da legen die ja auch immer ganz viel Wert drauf, dann auch ihre Produkte irgendwie ansprechend zu gestalten. Und da haben sie gesprochen von einer, ja, oder der größten Unified Design Language, also einem einheitlichen Design, das all diese Betriebssysteme durchzieht. Und ist, glaube ich, ganz schick geworden. Hat so einen frischeren Anschein, würde ich sagen. Viel wird da mit Glas gearbeitet, ne, so Glassimulation. Also sieht auf jeden Fall sehr modern aus und sehr frisch.
Man muss ja bedenken, dass das letzte Redesign der Icons und der Menüführung der Oberfläche mit iOS 7 eingeführt worden ist. Das heißt schon vor 11 Versionssprüngen. Das war noch zu Zeiten des iPhone 4, 5, so in der Größenordnung muss es gewesen sein. Von daher macht es schon Sinn. Und wenn man sich Android-Smartphones anguckt, gibt es da auch bei der Pixel-Serie sehr viel Parallelen. Also dieses Liquid Glass macht halt einige Sachen transparent. Also so Hintergründe durch und das, was man so von immersiven Technologien kennt, auch bei VR-Brillen zum Beispiel, das macht sich Apple halt auch zunutze, dieses Durchscheinende und schon Vorausschauende, so würde ich es vielleicht auch nennen.
Hat so ein bisschen was von Windows Vista, wenn man sich zurückerinnert. Da gab es ja auch dieses Aero Glass, ne? Das war ja auch die Neuerung so aus der Designwarte. So ein bisschen erinnerte schon daran. Da war das ja auch so ähnlich.
Ja, ich glaube, alles hat so seine Zeit und alles hat so seine Begründung.
Kommt alles wieder, wie die Mode.
Ja, oder wie die Musik gerade eben. Also, was man, glaube ich, so feststellen kann, rund ist wieder moderner. Also, es ist nicht eckig und kantig. Ich fand, die Icons sind an vielen Stellen halt auch sehr abgerundet und man hat auch bei den Menüführungen halt mehr so Rundungen drin. Das ist nicht unbedingt jedermanns Geschmack, aber ich finde es auch, wie du sagst, ich finde es eigentlich ganz stylisch und cool.
Ja, und die haben auch viele so AI-Funktionen direkt in das Betriebssystem eingebaut, was ich ganz toll finde in dem Startbildschirm oder diesem, wie heißt das, Lockscreen. Ne? Genau, wenn man da zum Beispiel ein Bild von seinem Haustier, Hund, Katze oder irgendwas einfügt oder von irgendeiner schönen Landschaft, dann wird die Uhrzeitsanzeige, der Font so angepasst, dass der da schön in irgendeine Lücke reinpasst, den Himmel ausfüllt beispielsweise oder hinter dem Haustier liegt. Das fand ich irgendwie eine ganz nette Idee. Und auch wenn man dann die Benachrichtigungen auf dem Lockscreen nach oben scrollt, dann haben die das so gemacht, dass durch künstliche Intelligenz das Hintergrundbild so verändert wird, dass das wichtige Element wie Gesicht des Hundes dann immer zu sehen ist und nicht verdeckt wird von den Benachrichtigungen. Das ist eigentlich so ein ganz nettes Gimmick.
Wie gesagt, achte ich nicht so drauf, weil meistens ist es mit Face ID entsperrt und ist der Lockscreen eh weg, in einem Bruchteil einer Sekunde. Das hat mich so insgesamt nicht so abgeholt. Also insgesamt würde ich auch sagen, hat die Präsentation, die Keynote so eigentlich für mich so ein Hidden Champion, der eigentlich so die meisten Verbesserungen und Updates eigentlich bekommen hat. Aber wir können ja der Reihenfolge mal durchgehen. Also startete mit iOS. Nee, Quatsch, startete ganz am Anfang mit den anderen Systemen, also es wurde nochmal zu
Apple Intelligence wurde natürlich was gesagt, genau. Ne? Die KI-Version beispielsweise von Apple. Ne? Genau.
Ja, die bekommen halt ein paar Features, aber vieles ist halt auch tatsächlich systemübergreifend, also nicht nur bei iOS oder iPadOS oder macOS, sondern wir sehen ganz viele KI-Funktionen, also dieses ganze Thema auch Live-Übersetzung, die Musik-Features, das werden halt sämtlich in alle Apps halt integriert, die halt mit den mit dem 26er-System halt laufen und das ist halt systemübergreifend.
Genau, oder für Schüler haben sie beispielsweise erwähnt, man kann Notizen aus der Schule nehmen, die abfotografieren und dann erstellt Apple Intelligence ein Quiz über dieses Wissen und dann kann man so ein bisschen spielerisch das Wissen wiederholen. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee, finde ich. Ne?
Ich finde aber, sie haben im Gegensatz zur Google I.O. nicht so oft auf die KI Döse gedrückt, also das war wesentlich weniger und ich glaube, Apple weiß auch da, dass sie da grundsätzlich strategisch ein bisschen im Nachteil sind, deswegen haben sie es nicht überstrapaziert. Es war ganz nett, aber sie haben halt da nochmal dargestellt, wo sie es halt sinnvoll eingebaut haben.
Genau, Apple ist auf jeden Fall noch im Hintertreffen, was die ganzen KI-Produkte angeht, aber kann natürlich auch noch kommen, aber die Nutzerbase ist ja auch so ein bisschen geringer als jetzt Google, würde ich irgendwie mal behaupten.
Das, was bei mir, also was mir hängen geblieben ist beim Thema KI, ist bei der WatchOS dieser Work Buddy, den sie einführen, also praktisch ein KI-basierter Trainingsassistent, der halt auch nochmal auf der Uhr, auf der Watch halt deine Workouts analysiert und praktisch da als Buddy dir zur Seite steht. Das fand ich ziemlich einzigartig und revolutionär. Das habe ich so nicht gedacht, dass so etwas kommt.
Genau, der kann, glaube ich, auch über die AirPods irgendwie dann mit einem sprechen. Ne? Genau.
Genau, grundsätzlich auch, dass die AirPods 2 Pro, wo du es gerade sagst, auch nochmal mit Software-Updates verbessert werden, so extrem. Also wir haben ja letztes Jahr so ein Software-Update gehabt mit dem Hörgeräte-Funktionalität und Co., was so ein Boost. Und jetzt kommt noch einer oben drauf. Also das zeigt einfach, wie viel Leistungsreserve halt noch in der Hardware stecken, was man noch so machen kann. Das fand ich halt sehr spannend und wie gesagt, auch bei WatchOS, Liquid Glass und die Notizen-App kommt endlich auf die Watch, was ich ganz praktisch finde. Mhm. Und auch da ist es wie bei iOS und auch bei iPadOS, iMessage ist nochmal verbessert worden und ein Stück weit aufgepult worden. Mhm. Da sind die Polls mit drin, die Nachrichten. Du kannst halt auch, wenn du Apple Pay hast, was in Europa wahrscheinlich nicht funktionieren wird, halt direkt Zahlungen machen, Gruppenabstimmungen. Du siehst, wer die Konversation im Gruppenchat startet, weil die Emojis bzw. die Icons halt hoch gepusht werden. Das ist ziemlich spannend insgesamt, was sie da gemacht haben.
Genau, bei der Uhr also große Sprünge und auch beim iPad viel Neues. Ne? Da sind, glaube ich, die, haben wir im Vorgespräch schon gesagt, so die größten Sprünge eigentlich, die man beobachten kann.
Genau, also die größten Sprünge tatsächlich in der Veränderung liegen beim iPad. Das iPad war ja immer so in, naja, ist es ein PC oder ist es ein MacBook oder ist es kein MacBook? Es hatte das Mobilbetriebssystem von iOS, es war halt so ein Twitter, aber nicht richtig. Und alle Leute, die halt sehr, sehr produktiv sein wollten, haben dann immer zum MacBook gegriffen. Auch gerade das Thema Multitasking mit mehreren Tabs oder Fenstern war halt was anderes. Und das haben sie jetzt wirklich beseitigt, muss man sagen. Wie es dann in der Praxis funktioniert, werden wir sehen. Aber das, was sie gezeigt haben mit diesen Windows und um der Menübar, die halt mit drin ist, und dass du auch wie im Mac-Betriebssystem halt Ordner anlegen kannst, die Ordner sogar in Stock packen kannst, du das Universal Search hast, das sind schon große Sprünge, die in der produktiven Nutzung eines iPads essentiell aktuell sind.
Genau, entwickelt sich irgendwie mehr so hin zum Mac, ne, wenn man das mal vergleicht, ne, aber immer noch ein bisschen einfacher gehalten. Und auch an der Apple Vision Pro ist Apple immer noch dran, glaubt da auf jeden Fall immer noch an das Produkt und da wurden auch ein paar Neuerungen gezeigt, die ich allerdings so ein bisschen, an den Haaren herbeigezogen fand, als ich mir das angeguckt habe. Zum Beispiel haben sie gezeigt, man kann sich jetzt, wenn man sich seinen Raum anguckt, kann man sich eine Uhr an die Wand projizieren. Da sehe ich jetzt nicht so ganz den Nutzen drin.
Ja, es ist, die Uhr war nur das Beispiel. Eigentlich geht es ja darum, dass du halt im Raum virtuell, also so Sachen, fixieren kannst in deinem virtuellen Desktop, ähnlich wie Shortcuts.
Und die bleiben dann noch da?
Die bleiben auch da, genau. Okay. Das macht halt schon Sinn, das ist so eine erweiterte Ablage. Mhm. Wobei eigentlich das größte Eingeständnis, fand ich eher in der Präsentation war, dass sie halt sagen, die Vision Pro ist kein Konsumergerät. Mhm. Und das haben sie jetzt nochmal deutlicher herausgehoben. Mhm. Also der Preis ist etwas, was kein Privatmensch sich kaufen wird. Es ist für Entwickler, es ist für Leute, die es halt aus dem Produktiveinsatz halt auch brauchen, also Leute, die viel mit Cut-Dateien arbeiten oder halt auch Sachen halt entwickeln und designen, für die ist das gemacht, aber nicht für den, diese Situation, dass zwei Leute mit einer Apple Vision Pro in diesem Keynote auf dem Sofa sitzen und sich einen Film angucken. Netter Gedanke, aber sehr realitätsfern.
Geht aber jetzt sogar, wenn man sogar $7,000 locker machen kann, dann kann man sogar zu zweit jetzt den gleichen Film gucken mit zwei verschiedenen Brillen.
Ja, ich sag ja, das kann man, aber...
Man kann auch einfach irgendwie ein paar tausend Mal ins Kino gehen zusammen.
Ich kann mir auch einen 7,5-Tonner kaufen oder 5 Fiat Pandas und mit allen den Umzug meistern, aber ja, das eine Gerät ist da etwas sinnvoller.
Ja, ja.
Von daher, ich weiß nicht, also die Vision Pro ist immer noch ein... im Line-Up von Apple ein spezielles Produkt für eine sehr spezielle Zielgruppe. Das ist so ein bisschen der Mac Pro... der ja auch die Käsereibe, wie wir immer so schön sagen, auch eine sehr spezielle Zielgruppe hat. Weil ich würde mal in den Raum stellen, 95% der Leute oder 99% kommen auch mit einem hochgezüchteten Mac Studio klar und brauchen wahrscheinlich gar nicht unbedingt die Power, die ein Mac Pro hat, mit seiner Erweiterbarkeit. Außer, wie gesagt, Musikproduzenten oder Leute mit ganz spezieller externer Hardware.
Ja, die meisten kommen wahrscheinlich mit Mini sogar aus. Was ich in Sachen Vision Pro noch spannend fand, diese Personas. Man hat ja das Problem, wenn man Videocalls macht mit der Vision Pro, dass wenn eine Kamera einen aufnehmen würde mit der Brille, würde man ja das Gesicht nicht sehen, weil das verdeckt ist. Und dann erstellt diese Brille eben ein digitales Abbild von einem selber. Und das sieht jetzt deutlich lebensechter aus.
Aber das machst du ja bei der Einrichtung der Vision Pro.
Genau.
Also du hältst sie ja vor andersrum und die macht ja praktisch mit ihren 8 oder 6 Linsen von außen Bilder von dir. Hm. Es sieht aber halt nicht mehr so gezeichnet aus.
Ja, ja, es war eher so Comic-mäßig. Ne?
Genau. Aber diese Persona-Funktion hast du ja auch bei der Meta Quest 3 oder 3S, wenn du da bei Horizons telefonierst, siehst du das ja auch. Und von daher, das ist eine sinnvolle Weiterentwicklung und nutzt halt so ein bisschen die Power, die Grafikpower der Vision Pro jetzt auch endlich mal vollständig aus. Markus, gestern vor dem Stream, was ist noch hängen geblieben von der WWDC?
So ein bisschen wieder, dass ja immer fleißig voneinander kopiert wird. Ne? So ein paar Sachen haben wieder an Google Pixel Handys erinnert, wie zum Beispiel die Einfärbung der Icons auf dem Homescreen. Die kann man jetzt einheitlich einfärben oder komplett als Glas darstellen lassen. Die Kamera, finde ich, hat eine große Ähnlichkeit mit dem UI der Pixel-Kamera. Unten hat man jetzt auch so eine Leiste, wo man die Funktionen auswählen kann, wie Slow Motion und so weiter, Panorama und so. Das ist ähnlich gelöst wie bei Google. Und es gibt jetzt auch sowas wie dieses Circle to Search, wie Google das eingeführt hat, wo man unten hat man so eine Leiste auf den Pixelgeräten, drückt man ein bisschen länger drauf, dann hat man quasi wie so eine Screenshot-Ansicht und kann dann Dinge einkreisen, nach denen dann im Internet gesucht werden soll oder was übersetzt werden soll. Und sowas Ähnliches gibt's jetzt auch auf den Apple-Geräten. Also da guckt man sich immer gegenseitig so ein bisschen was ab.
Genau, Apple hat das mit der Screenshot-Tastenkombination gekoppelt und dann hat man halt auch mehrere Auswahlmöglichkeiten, wie gesagt, vom Eintragen ins Kalender, per Nachrichten senden oder halt dieses Circle-to-Search.
Genau, aber ist ja auch nichts Verwerfliches. Nein, wenn gute Ideen irgendwie erfunden werden, dann ist ja gut, wenn man das irgendwie aufgreift und für die Benutzer bedeutet das ja auch mehr Komfort.
Was mir aufgefallen ist, systemübergreifend auch beim macOS, war dieses Thema der Live-Activities, was ganz groß beworben worden ist. Also das, was wir sonst kennen, ihre Pizza ist im Ofen und in 3 Minuten fährt der Fahrer los oder halt diese Push-Benachrichtigung, die man halt über die Apps bekommt. Das bekommt man jetzt halt auch über die Statusleiste vom Mac, wenn das Uber kommt oder wenn der Lieferdienst halt liefert. Das fand ich ganz spannend gelöst und was ich auch sehr bemerkenswert finde, aber kleiner Disclaimer, ob wir das tatsächlich in Deutschland sehen werden, hängt so ein bisschen von der EU ab. Ich glaube es nicht, ist halt, dass es die Phone-App, also die klassische Telefon-App, jetzt auf dem Mac beziehungsweise aufs iPad geschafft hat. Das heißt, wenn ich ein iPhone habe, kann ich über die Phone-App am Mac beziehungsweise am iPad telefonieren. Da werden jetzt natürlich Leute sagen, ja, das ging aber schon mit FaceTime auch. Ja, aber halt nur FaceTime-Calls in Audio- oder Videoqualität. Jetzt kann ich auch klassische Festnetzrufnummern oder ähnliches halt mit anrufen oder beziehungsweise den Anrufbeantworter abhören. Das finde ich ganz nett.
Genau, auch generell war die Telefon-App ja auch in Sachen iOS ein Thema. Ne? Ja. Da ist jetzt einiges integriert. Man muss nicht mehr so viel hin und her switchen. Ich glaube, es gibt irgendwie Chats und Telefonanrufe jetzt integriert in einer Ansicht. Ja.
Auch Live-Übersetzung ist mit drin. Mhm. Auch bei FaceTime ist jemand, wenn Leute zwei unterschiedliche Sprachen sprechen, dass er simultan halt während des Calls übersetzen kann, beziehungsweise die Antworten dann halt auch in die andere Sprache überträgt.
Genau, und das auch per API, also über eine Programmierschnittstelle. Das heißt, auch plattformübergreifend funktioniert das Ganze. Das ist eigentlich ganz gut. Und auch für Musikliebhaber in Apple Music gibt es eine automatische Übersetzung von Lyrics, von Songtexten. Macht ja auch Sinn, ne? Wenn man mal verstehen will, was der Lieblingssong aus Hollywood versteht man ja vielleicht, wenn man Englisch sprechen kann, Bollywood vielleicht bedeutet. Und es wird auch so Lautsprache quasi dargestellt. Wenn man dann laut mitsingen möchte, dann kann man das anhand dieser Lautsprache machen.
Die Textzeilen, die man sonst immer mit übersetzt, weil man den genauen Text nicht hat. Und eine Funktion nur für dich, Markus, als Apple TV-Nutzer, ein neues Feature, was kommt, hast du es gesehen?
Bestimmt, aber ich habe es vergessen.
Der Karaoke-Modus.
Wirklich?
Ja. Das Apple TV bekommt bei Music einen Karaoke-Modus.
Okay, dann mit der Fernbedienung, ja?
Die Mikro. Genau. Okay. Die Leute schreien dann ihre silberne Fernbedienung an.
Ja. Ich wollte nur noch sagen, wenn man diesen automatischen Lautmodus nutzt und dann mitsingt, dann sollte man vorher auf jeden Fall die Übersetzung lesen. Nicht, dass man dann irgendwelche peinlichen Sätze dann in die Gegend ruft, wenn man draußen auf der Straße mitsingt. Könnte peinlich werden. Ja, auf jeden Fall viel Neues. Kann man sich auch noch im Nachgang angucken. Die Präsentation ist ja immer ganz interessant, wenn ihr euch für das Apple-Universum interessiert. Ja, so ein bisschen haben wir auch noch andere Themen heute zusammengestellt. Unter anderem für alle Google-Freunde und Pixel-Nutzer vor allem, weil andere müssen wahrscheinlich noch ein bisschen warten. Android 16, da wird heute wohl der Buzzer-Knopf gedrückt von, wie heißt der, Sundar Pichai?
Ja, ja.
Der CEO von Google, der sitzt in seinem Büro und released Android 16. Das könnt ihr heute installieren. Wird aber, glaube ich, mit diesem neuen Design noch nicht direkt ausgeliefert. Das kommt dann erst mit einem Feature-Drop dann irgendwann in ein paar Monaten.
Denke ich auch. Man muss halt, wie gesagt, wie du schon sagst, auch wenn Android 16 jetzt da ist, es wird erstmal nur die Pixel-Geräte ereilen. Und bevor Samsung und Honor und wie sie alle heißen, das für ihre Geräte portiert haben, könnte es noch ein bisschen dauern. Was ich noch spannend finde, ist, ob sie mit Android 16 auch Watch, wie heißt es bei Android? Watch, und das heißt nicht WatchOS, das hat einen anderen Namen.
Ja, kommt schon ganz durch. Wear OS.
Genau, ob das neue Wear OS für die Pixel Watch halt kommt. Und was ich ja auch mal spannend finden würde, ob sie es irgendwann mal schaffen, weil das habe ich bisher bei meinem Pixel auch nicht bekommen. Hast du für deine Google Buds irgendwie mal ein Update gehabt?
Ich glaube, das wird immer im Hintergrund irgendwie installiert. Ich glaube, das macht man gar nicht aktiv, aber man kann in den Einstellungen gucken und da steht dann immer eine Firmware-Version. Ja. Das wird, glaube ich, unerkannt gemacht. Ich nehme mal an, wenn man die dann wieder in dieses Case packt, dann wird das irgendwie installiert. Genau. So ein bisschen Mysterium. Sundar Pichai heißt der CEO von Google, um den Namen nochmal richtig auszusprechen.
Genau, aber wie gesagt, heute soll sie erscheinen und vielleicht, wenn ihr diese Sendung hört, meistens ist es so gegen 20 Uhr, dass Google Neuigkeiten rauspusht, dann könnt ihr mal auf System oder Softwareaktualisierung drücken und vielleicht kommt ja was.
Wir haben noch ein anderes Google-Thema, das hast du eingefügt, Google Pixel VIP. Wie werde ich denn VIP von Google Pixel?
Ja, das hat damit eigentlich gar nicht so richtig viel zu tun. Das ist das Spannende. Es gibt diese Funktion schon etwas länger. Es geht halt so um Kontakte. Das heißt, also könnte man sagen, VIP ist ja natürlich Very Important Person, aber sie haben praktisch dieses Produkt schon länger gelauncht und ich habe auch versucht, es tatsächlich im App Store zu finden. Ich habe es bei mir nicht gefunden. Also ich konnte die App nicht aufrufen, die Google VIP App. Aber sie haben gerade wieder mächtig Furore damit gemacht.
Genau, da steht über diese App, bleib mit Menschen in Kontakt, damit du nichts Wichtiges in ihrem Leben verpasst. Bleib schnell und unkompliziert mit den Menschen in Kontakt, die dir am wichtigsten sind. Ja, keine Ahnung, kann man ja mal ausprobieren. Es gibt immer neue Sachen im Google-Universum, von denen man nie was gehört hat.
Und irgendwann landen sie auch auf dem Friedhof.
Nein. Auf jeden Fall gibt es so ein Widget anscheinend, was man dann auf dem Homescreen platzieren kann. Und dann steht auch, wann jemand Geburtstag hat. Aber dafür müssen die natürlich auch bei Google angemeldet sein.
Ja, aber es gab doch auch, vertrauliche Kontakte. Da gab es auch so eine App, wo du, falls dein Handy abhanden kommt und wer dann im Notfall benachrichtigt. Also da gibt es auch so eine spezielle App, die so in Rot eingefärbt, kann ich mich erinnern, die da irgendwie Google mal lanciert hat.
Es gibt ja auch diese Google-Experimente, ne, die man ausprobieren kann. Da sind manchmal ganz interessante Sachen dabei. Das müsste ich mal wieder durchforsten. Manchmal sind da ganz gute Ideen dabei.
Wir kommen im Alltag einfach nicht mehr dazu.
Ja, apropos, was ich dich fragen wollte. Wir haben ja über die WWDC gesprochen, aber auch in Deutschland war ja eine große Konferenz, die Republika. Und du warst wieder da, wie seit Ausgabe 1, glaube ich. Ne? Wie war es denn dieses Jahr?
Anders. Also, es hat geregnet und wenn es regnet, ist der Innenhof nicht benutzbar und es ist halt höllisch voll. Das große Thema war ja eigentlich Generation. Ich fand aber das eigentliche Thema unter der Deadline war KI und AI und an jeder Ecke und Kante wurde das thematisiert. Und natürlich sehr viel Politik. Friedrich Merz war da, unser neuer Digitalminister war da, Bärbel Baas war da, die Grünen, Ricarda Lang, Heidi von den Linken, hab den Namen nicht gerade parat, war auch da. Also alle haben sich anständig eingegeben und anscheinend hat das Thema Digitalisierung oder Digitalpolitik jetzt die Bandbreite der Fraktionen des Bundestages erreicht. Das fand ich ganz, ganz spannend. Ich fand bei diesen Sessions einige gut, einige fand ich schwierig. Bei Merz bist du gar nicht reingekommen. Also das war wie damals, als wir bei Steinmeier waren, war das ja auch so ein Riesentamtam.
Und
das
Olaf Scholz.
Olaf Scholz. Ne? Und hier haben sie schon vorher irgendwie, 2 Stunden vorher haben sich die Leute zum Teil schon da angestanden mit Kofferdurchleuchtung und musstest da abgeben, extra Bändchen, weil es im Rahmen des WDR-Europaforums war. Das war mir einfach zu aufwendig. Mhm. Und die meisten Leute haben auch frustriert dann auf dem Affenfelsen gesessen und haben sich den Livestream angeguckt. Mhm. Das war bei Bärbel Baas und bei unserem Digitalminister wesentlich unaufgeregt. Ich habe ja eigentlich damit gehofft, dass der sein Staatssekretär kommt, also mit dabei ist.
Wer ist das?
Ja, der Staatssekretär vom Digitalminister ist Philipp Amthor.
Ah, wirklich?
Ja.
Und der war nicht da?
Nein, aber er hatte mehrere und der andere war da, der Thomas Jazombeck, glaube ich, hieß das. Der hat einen ziemlich spannenden Talk gemacht über das digitale Wallet der EU und welche Möglichkeiten da reinkommen, also Personalausweis, Führerschein, sonstige Sachen und wie praktisch das dann hardwareseitig bzw. softwareseitig auch auf EU-Ebene abgestimmt wird, das fand ich sehr spannend. Unser Digitalminister war euphorisch. Das Eingangsstatement von Johnny Heusser war natürlich lustig, so nach dem Motto, Sie sind doch der als ehemaliger Chef von Mediamarkt Saturn, der uns jahrzehntelang die Faxgeräte verscherbelt hat. Und jetzt wollen Sie auf einmal uns die wegnehmen. Es war natürlich eine lustige Anspielung. Aber ich fand das schon mal ganz nett, dass er zumindest ambitioniert an die Sache herangehen will, auch wenn er weiß, das sind sehr, sehr dicke Bretter, die er bohren muss und weiß nicht, ob er alles dann auch in der Hand hat.
Also viel Politik auf jeden Fall auf der Republika. Wie war es generell in die Sessions reinzukommen? Letztes Jahr hast du gesagt, da war immer sehr viel Andrang, sehr viel los.
Das war eigentlich relativ unkompliziert, fand ich, weil es gut verteilt hat. Was immer so ein Nachteil ist, mit dem ich auch nicht warm werde, sind diese Lightning-Boxen, also diese Sessions in der großen Haupthalle mit den Kopfhörern. Grundsätzlich haben sie jetzt viel mehr halt auch in kleineren Räumen ist so gemacht, dass du halt über diese Live-Audio-App praktisch dann dir deine eigenen Kopfhörer aufgesetzt hast und praktisch die Tonspur abgecancelt gehört hast. Das war mit Noise-Canceling-Kopfhörer natürlich sehr optimal, dass du. Also die meisten Leute haben halt die ganze Zeit Noise-Canceling-Kopfhörer drin gehabt und sind dann einfach nur von Session zu Session und dann in der App umgesprungen und den anderen Audiokanal genommen. Das war ganz gut. Aber wie gesagt, bei einigen, wenn du es nicht hattest, keine Noise-Canceling-Kopfhörer, hast du gerade in den offenen Bereich unheimlich viel Lärm aus der Halle mitgenommen.
Hm, aber Station, die Location da in Berlin, ist immer noch auf jeden Fall eine gute Wahl, dass die wieder zurückgegangen sind.
Ne? Genau. Podcasting war ein größeres Thema. Es gab eine eigene Podcast-Stage.
Naja.
Und sonst die übliche Prominenz.
Okay, genau. Man kann sich ja vieles auch angucken. Republika bei YouTube könnt ihr ja mal reinklicken. Da gibt's ganz viele Sessions, vor allem auch von der großen Bühne 1, ne? Stage 1 wird das ja genannt. Da gibt's auf jeden Fall ganz viel nachzugucken von der Republika. Ja, Schach. Das ist ein Spiel, das habe ich, glaube ich, noch nie so ernsthaft gespielt. Ich weiß auch nicht, ob ich da irgendwie zu fähig wäre, aber ich weiß, dass das auf jeden Fall ja immer noch groß einer großen Beliebtheit entspricht. Gibt ja viele Vereine auch. Ich glaube, in Braunschweig gibt es auch irgendwie so einen Schachverein, da habe ich mein Interview mitgeführt. Aber auch im Digitalen kann man ja Schach spielen, bekanntlicherweise.
Ja, Schach gehört ja wie dieses andere, ich glaube, das heißt Go, dieses japanische, chinesische, gehört ja zu den aufwendigeren Sportarten, weil da ja sehr viel Denkleistung und Kombinationsvermögen reingehört und muss den Gegner ja auch lesen können. Aber es gab sehr interessantes Experiment und News, die reingeflogen ist. Es geht nämlich um ChatGPT und Schach und vor allen Dingen geht es um ein Atari 2600.
Aus dem Jahr 1977.
Genau. Und die beiden haben gegeneinander Schach gespielt. Jetzt würde man natürlich sagen, ist ja ganz einfach, wer gewonnen hat. Das muss ja ChatGPT gewesen sein, weil ChatGPT ist ja der Alleskönner. Für alles nutzen wir ja künstliche Intelligenz und ChatGPT. Aber es war mitnichten so, nämlich nach gut 90 Minuten hat der Atari 2600 mit dem darauf programmierten Schachprogramm einfach mal eben ChatGPT vom Platz gefegt.
Okay.
Und hat mal bewiesen, dass das nicht alles ist. Und das Lustige ist in den Randnotizen, dass ChatGPT sich für seine schlechten Schachzüge zwar entschuldigt hat, aber dass man halt sehen kann, dass diese LLMs Modelle halt, wie gesagt, Large Language Models nicht dafür geeignet sind, diese Komplexität, die man von einem Schachspiel braucht, halt umsetzen zu können. Und das Berechnen halt im Schachkontext etwas völlig anderes ist.
Genau, wir haben das bei den Kollegen von golem.de gefunden und die schreiben, ein Sprachmodell hat kein Konzept von Schachregeln und kann vergangene und folgende Züge nur auch nicht strukturiert genug abspeichern. Es handelt sich eben um ein Large Language Model, LLM, das mit Wahrscheinlichkeiten arbeitet und so Buchstaben zu Wörtern und Wörter zu sinnvollen Sätzen zusammensetzt. Also das ist wirklich nicht dafür gedacht, sondern es ist eben dafür gedacht, eben Wörter und Texte zu generieren. Genau, also auf jeden Fall ganz interessant. Ne? Da denkt man, das ist irgendwie so eine moderne Technologie, die kann sogar gegen alte Rechner aus den 70ern anstinken, aber in manchen speziellen Disziplinen dann doch nicht. Dann ist es doch nicht so intelligent, wie es KI vermuten lässt.
Ich glaube, dass die Geschwindigkeit von ChatGPT natürlich wesentlich höher ist als die Prozessorleistung eines Atari 2600. Aber wahrscheinlich das Überlegen, das ist halt Schach in seiner reinsten Form. Und das kann der 2.6er besser.
Ja, spannend. Ja, nochmal Thema Spiele. Die Switch 2 ist draußen.
Ja. Hast du sie schon in der Hand gehabt?
Nee. Du?
Ja.
Und?
Ich habe die letzte Switch. Ich habe nicht die OLED, sondern die ganz normale. Und bin eigentlich happy und zufrieden damit. Ich finde die neue schön. Ich finde das neue Mario Kart sehr, sehr gut. Also richtig, müssen wir jetzt rauspiepen, geil. Aber ich weiß nicht, ob ich sie mir kaufen würde. Und vor allen Dingen habe ich das Gefühl dieses Mal, wir haben es ja bei der anderen auch gesehen, es kam relativ, nein, nicht relativ, aber so nach 5 Jahren kam dann das OLED mit dem besseren Display. Hm. Und ich habe die Vermutung, dass sie auch eine OLED-Variante von der Switch 2 produzieren werden. Und dann finde ich es gut, weil jetzt ist der Displaysprung und die Auflösung nicht so, dass ich denken würde, wow, das ist jetzt unbedingt der Kaufgrund. Der fällt mir da schwer.
Und ich habe gehört, es ist auch ein bisschen größer, ne? Gerade ja. Für Kinderhände ist es nicht so gut zu bedienen und wird ja oft auch von Kindern und Jugendlichen gekauft oder sich gewünscht vom Weihnachtsmann. Und dann ist das für diese Zielgruppe ja nicht so geeignet.
Das haben die bei der anderen Switch aber ja auch gehabt, dass sie nochmal die kompaktere Version halt machen konnten, gab es bei der alten auch, wo die Joy-Cons nicht rausnehmen konntest. Das ist ja jetzt die große auch mit der Docking Station. Ich glaube, es werden, wie gesagt, diese zwei Versionen kommen, eigentlich eine kleinere, kompaktere Version nochmal von der Switch 2 und halt die OLED-Variante. Mhm. Weil die neuen Joy-Cons sind schon cool, auch mit dieser Mausfunktionalität, das ist schon ganz nett, aber guckt euch sie an, ob euch das mehr Geld, also der höhere Betrag wert ist, weil die Switch 2, die erste Switch tut es ja auch noch und viele der explizit nur für die Zweier vorhandenen Games, nun ja, da muss man wissen, ob man das spielen will, aber wie gesagt, abwärtskompatibel ist es ja an vielen Stellen.
Ich habe auch gehört, dass Mario Kart um die 90 Euro kosten soll. Das ist natürlich auch ganz schön sportlich. Ne?
Ja, aber wenn du überlegst, die Laufzeit der Switch war jetzt bei der letzten, glaube ich, fast 10 Jahre. Mhm. So in der Größenordnung. Das ist schon für eine Konsole ganz gut.
Das stimmt. Also mal gucken, wie das Ganze angenommen wird. Ich glaube, in der vergangenen Woche war der Verkaufsstart. Ich habe noch was gefunden in Sachen Adobe, was ja eher unerfreulich ist, nämlich das kleine Foto-Abo. Es gibt ja dieses Foto-Abo, was aus Photoshop und Lightroom besteht, also für Fotografen eben. Und da gab es eine Variante mit 20 GB Cloud-Speicher. Und das war eben die günstigste Variante und die wird eingestellt von Adobe. Das ist natürlich nicht so schön. Ich bin zwar immer irgendwie der Verfechter doch von Abo-Modellen, weil man dann immer auch die neuesten Updates bekommt, was eben auch einen Vorteil hat. Aber der Preis muss eben stimmen und gerade viele Hobbyfotografen, die greifen auf dieses Foto-Abo zurück und wenn das plötzlich statt 80 Euro dann 200 Euro kostet, dann kann man wirklich dann als Hobbyfotograf eher gucken, ob man irgendwie zu Affinity oder irgendwelchen anderen Alternativen wechselt. Weil das finde ich dann schon irgendwie ein bisschen zu viel dafür.
Ich glaube, sie tun sich damit absolut keinen Gefallen.
Mhm. Genau, sie haben ja erst vor kurzem auch die Preise erhöht, ne? Genau, weil gerade dieses Foto-Abo war ja immer irgendwie so eine Einstiegsdroge auch, ne? Eigentlich haben die da immer viel Erfolg mit gehabt und jahrelang, über 10 Jahre, die Preise überhaupt gar nicht erhöht. Ja, mal gespannt, ob sie dann vielleicht irgendwann zurückrudern. Und eine kleine Sache habe ich noch gefunden. Wenn ihr einen LG-Fernseher habt, ich weiß gerade gar nicht, was für Fernseher ihr dafür braucht. Jedenfalls sind die Modelljahre 2019 bis 2025 dafür, da und kommen in Frage, dann könnt ihr verschiedene Streaming-Anbieter wie Mubi, was ich ganz gerne gucke, da gibt es viele Arthouse-Filme und Festival-Filme, da kann man zu verschiedenen Streaming-Anbietern Testphasen starten. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzugucken, so als kleiner Bonustipp hier in Logbuch Digitalien. Ja, und wir haben natürlich auch unsere App-Tipps des Monats, Christian.
Mein App-Tipp ist für alle, die ein iOS-Device haben, Campfire.
Was ist das denn?
Das ist eine Social Podcast.
Lagerfeuer.
Ja, so ungefähr. Es geht um Podcast und eine Interaktion mit den Podcast-Produzenten beziehungsweise den Menschen aus dem Podcast. Und da kann man bei Campfire mal gucken. Da steckt so ein bisschen der rote Irokese des Internets dahinter. Sascha Lobo. Viele werden ihn kennen mit seiner markanten Frisur. Und Campfire ist eine Social Podcast-App, die er mit anderen halt gelauncht hat und macht gerade im Netz große Furore.
Habe ich tatsächlich zufällig mal in Braunschweig getroffen, Sascha Lobo. War ein heißer Julitag und sein Irokesenschnitt, der hing nur noch so runter, aber er hat dann trotzdem ein Foto mit mir gemacht. Und einmal habe ich ihn dann nochmal drauf angesprochen, da konnte er sich erinnern an die Situation, das war ganz witzig. Ich habe auch eine App dabei, Space Cadet, wenn ihr euch als Windows-Nutzer noch an diese alte Pinball-Spiele-App erinnert. Die gibt's jetzt für Android und iOS, also wenn ihr in Erinnerung schwelgen wollt. Ja, demnächst gibt's dann Episode 100 von Logbuch Digitalien und bis dahin wünschen euch Markus Hörster
und Christian Cordes
eine schöne digitale Zeit.